Ihr Lieben hier im Raum, ihr Lieben zu Hause, ihr Lieben am Telefon und am Bildschirm. Wir freuen uns, dass wir heute zu den ersten eigentlich richtigen Gottesdienst haben dürfen in dieser Corona-Zeit unter den veränderten Bedingungen, die da sind. Aber nichtsdestotrotz werden wir uns dadurch nicht so ganz aus der Bahn werfen lassen. Manches wird anders sein. Hat Rolf schon gesagt und der Stefan auch. Aber wir werden das beibehalten, dass wir in unseren Gottesdiensten über Gottes Wort nachdenken und über ihn reden und uns an ihm freuen und hören, was er uns zu sagen hat. Heute habe ich einen Psalm mal mitgebracht, über den wir nachdenken wollen. Der Psalm 66. Dort heißt es, in dem Psalm 66, dem Chorleiter ein Lied, ein Psalm, jauchzt Gott ganze Erde, besingt die Herrlichkeit seines Namens, macht herrlich sein Lob. Sprecht zu Gott, wie furchtbar sind deine Werke, wegen der Größe deiner Macht werden dir deine Feinde Ergebung heucheln. Die ganze Erde wird dich anbeten und dir Psalmen singen. Sie wird deinen Namen besingen, kommt und seht die Großtaten Gottes. Furchtbar ist sein Tun gegenüber den Menschenkindern. Er wandelte das Meer in trockenes Land. Durch den Strom gehen sie hinüber zu Fuß. Dort haben wir uns an ihm gefreut. Durch seine Macht herrscht er auf ewig. Seine Augen beobachten die Nationen, dass die Widerspenstigen sich nicht erheben. Preist ihr Völker unseren Gott und lasst hören den Klang seines Lobes, der unsere Seele zum Leben bringt. Und nicht zugelassen hat, dass unsere Füße wankten, denn du hast uns geprüft, Gott. Du hast uns geläutert, wie man Silber läutert. Du hast uns ins Netz gehen lassen, hast eine drückende Last auf unsere Hüften gelegt. Du hast Menschen über unseren Kopf reiten lassen. Wir sind ins Feuer und ins Wasser gekommen, aber du hast uns herausgeführt zum Überfluss. Ich will eingehen in dein Haus mit Brandopfern, will dir erfüllen meine Gelübde, zu denen sich meine Lippen aufgetan haben und die mein Mund ausgesprochen hat in meiner Not. Brandopfer von Mastvieh will ich dir opfern, zusammen mit Opferrauch von Wittern. Rinder mit Böcken will ich zubereiten. Kommt, hört zu, alle, die ihr Gott fürchtet, dass ich erzähle, was er an meiner Seele getan hat. Zu ihm rief ich mit meinem Munde und Erhebung seines Namens war unter meiner Zunge. Wenn ich es in meinem Herzen auf Frevel abgesehen hätte, so würde der Herr nicht hören. Doch Gott hat gehört. Er hat geachtet auf die Stimme meines Gebets. Gepriesen sei Gott, der nicht verworfen hat mein Gebet, noch seine Gnade von mir zurückzieht. Ihr lieben Geschwister, das ist ein Psalm, der uns eigentlich Mut machen sollte zum Reden. Ein Psalm, in dem viel davon gesagt wird, dass Menschen reden, dass sie mit ihrer Sprache etwas bewegen, etwas ausdrücken, etwas tun. Dieser Psalm 66 gehört ja zu den Dank- und Lobpsalmen. So wird er eingeordnet, so wird er mit beschrieben. Und der Grundtenor, das habt ihr gewiss jetzt gelesen oder mitgehört, ist Jubel. Jubel, Anbetung, Freude. Das, was wir hier lesen von dem Psalmisten, ist eine Aufforderung an uns. Alle Welt wird zur Teilnahme aufgefordert. Macht mit, singt mit, jubelt mit mir mit. Es gibt Gründe genug. Und wenn wir diesen Psalm nehmen, können wir ihn eigentlich in drei große Gruppen einteilen. Zum einen, für die ersten 9 Verse, eine Aufforderung zum Reden. Da werden wir aufgefordert. Und in den nächsten Versen, so 10 bis 12 vielleicht, da wird uns deutlich gemacht, dass das aber auch herausfordernd ist. Das ist nicht, fällt uns nicht so einfach zu. Das ist nicht etwas, was uns in die Wiege gelegt ist, was ja, wir von früh bis abends machen und nichts lieber machen würden als dieses. Und dann in den nächsten Versen, also 13 bis 20, da merken wir, dass da eine Reaktion kommt. Eine Reaktion auf das, was vorher geschrieben war, was vorher genannt war, da kommt eine Reaktion. Und die Frage ist auch, welche Folgen hat das für uns? Was nehmen wir daraus mit aus diesem Psalm? Wie reagieren wir auf diese Worte, auf diese Aufforderung des Dankens und des Lobens? Wenn wir davon reden, dass es ein Psalm ist der Kommunikation, dann finden wir sehr viele Worte in diesem Psalm, die das ausdrücken. Wie kommuniziere ich? Wie kommunizieren wir miteinander? Und wenn ihr vielleicht das bewusst so mitgehört habt, dann sind Begriffe da. Jauchzt, besingt, sprecht, betet an, preist den Herrn, öffnet den Mund, erzählt, ruft. All das steht hier drin. Und was wird uns genannt und was wird uns gesagt? Es geht um einen Gott, der über allem steht. Das erlebt, das hat dieser Psalmist erfahren. Und seine Begeisterung ist zu spüren in diesen Worten. Und er will im Überschwang uns alle mitnehmen, mit hineinnehmen in dieses Loben, in dieses Anbeten, in dieses Preisen. Und es ist sehr interessant, vielleicht ist euch dieser eine Satz aufgefallen im Vers 4, im Vers 3, Entschuldigung. Da steht, sogar die Feinde, die eigentlich gar nichts mit dir zu tun haben wollen, die gegen dich sind, diese Leute müssen mit anbeten. Sie werden wegen der Größe deiner Macht Ergebung heucheln. Sie spielen. Sie tun so, als ob. Sie meinen es nicht ehrlich. Aber sie müssen erst mal anerkennen, hier ist was passiert. Furchtbares ist passiert. Gewaltiges ist passiert. Und auch wenn es ihnen vielleicht schwerfällt, sie knicken ein und müssen das einfach akzeptieren. Ob sie es wollen oder nicht. Alle sollen dabei sein. Jauchzt Gott, ganze Erde im ersten Vers. Oder im vierten Vers. Die ganze Erde wird dich anbeten. Oder auch im achten Vers. Preist ihr Völker. Alle miteinander werden und sind da eingeschlossen. Wie ist das heute? Damals haben sie es erlebt. Die Feinde haben zumindest mitmachen müssen. Vielleicht denkt der ein oder andere an Ereignisse, die ein paar Jahre zurückliegen, wo vielleicht auch erwartet wurde, dass wir Dinge mitgemacht haben, mitmachen mussten, obwohl wir das gar nicht so gewollt haben, obwohl wir gar nicht so richtig davon überzeugt waren. Heute ist das anders. Heute ist Meinungsfreiheit. Heute ist nicht mehr nötig, dass die Feinde Gottes da heucheln. Heute erfahren wir eher Spott und harten Gegenwind. Deutliche, klare Ansage, damit wollen wir nichts zu tun haben. Das interessiert uns nicht. Der kann ja mit dem Buckel runterrutschen. Eine Wandlung, eine ganz klare Wandlung ist da, die wir in diesen Psalmversen eigentlich noch gar nicht so finden, die aber heute da ist. Und wenn wir uns fragen, wieso kann das geschehen, dass damals die Feinde so geheuchelt haben? Was hat sie denn bewogen dazu? Welches Bild haben sie von Gott? Was hat man ihnen mitgeteilt? Was hat man ihnen erzählt? Was hat man ihnen vorgestellt? Waren sie einfach nur zur Angst erzogen? Angst vor diesem großen Gott, da musst du einfach mitmachen. Hat man ihnen Strafe angedroht vielleicht? Wenn du nicht mitmachst, wenn du nicht dabei bist, dann wird dir dies und jenes passieren, dann entziehen wir dir irgendwelche Zuwendungen. Oder haben sie es vielleicht auch nur gemacht, einfach des Vorteils willen. Einfach dabei sein, mitnehmen, was mitzunehmen geht. Einfach, ja, alles zu haben, was man haben kann. Mitläufer, so wurden solche Leute genannt. Und es ist aber so gewesen, dass man was vorweisen konnte damals. Man konnte was vorzeigen. Große Dinge sind geschehen. Kommt und seht die Großtaten Gottes, sagt der Psalmist. Furchtbar ist es. Furchtbares ist geschehen. Zum Erstaunen furchtbar. Nicht nur für die Feinde, auch für die, das Volk Israel waren das furchtbare, erschreckende Dinge. Nie hätten sie damit gerechnet. Das Meer ist trocken geworden. Und da denken Sie an den Durchzug durch das Meer. Dass die Wassermassen sich auf einmal aufgetürmt haben. Keiner hält es was für möglich gehalten, weder Freund noch Feind. Und dann, als sie vor dem Jordan stehen, vor dem Fluss, Hochwasser führt er, keine Brücke in Sicht, keine Furt zum Durchwaten. Auf einmal ist der Fluss trocken. Und sie gehen hindurch. Er wandelte das Meer in trockenes Land. Durch den Strom gehen sie hinüber zu Fuß. Ja, sind denn das nicht olle Kamellen, Geschichten, die schon lange zurückliegen, die gar nichts mehr mit uns zu tun haben? Wer weiß, ob es überhaupt stimmt. Es ist gar nicht so lange her, als die Israeliten in dem Land Kanaan sind. Sie werden dann von den Midianitern bedrückt und bedroht und ausgeplündert. Und da gibt es einen Mann, Gideon heißt der, der steckt im Keller und tricht dort seinen Weizen aus, damit er von den Midianitern nicht gesehen wird, damit die ihm das nicht wegnehmen. Und da kommt ein Engel zu ihm und sagt zu ihm, du stolzer Herr, du stolzer Mann, der Herr ist mit dir. Und er sagt, Gideon, du irrst dich. Das kann gar nicht sein. Guck mal, wie schlecht es uns geht, wie wir bedrückt werden. Man hat uns erzählt, damals, das Meer ist trocken geworden. Man hat uns erzählt, der Fluss ist ausgetrocknet, wir können durchlaufen. Und jetzt? Nichts, nichts ist mehr da, nichts ist mehr zu sehen. Uns geht's einfach nur dreckig. Wo ist dieser Gott? Wie schnell vergessen wir Dinge, die wir erfahren haben? Hat es in der Geschichte von Israel nicht viele solche Erlebnisse gegeben, wo sie durchgezogen sind, wo sie Hilfe erlebt haben? Hat es in der Geschichte der Gemeinde nicht viele solche Dinge gegeben, wo Gemeinde gerettet wurde, wo Gemeinde durch Verfolgung hindurch bewahrt wurde, wo sie gestärkt wurde? Ist das nicht bedenklich, wenn wir so schnell auch Dinge vergessen? Wenn wir das mal nachschauen, die Geschichte der Gemeinden, die Geschichte der Gemeinde, ist das nicht immer eine Geschichte gewesen, wo Gott ständig nur beschäftigt war, damit Meere auszutrocknen, Flüsse trocken zu legen, damit die Gemeinde weiterkommt, damit sie weiterleben kann, damit sie existieren kann, damit sie durch Probleme hindurchkommen kann, erleben wir solche Austrocknungen. Es ist sehr interessant, wenn wir diese Verse lesen, da steht im Vers 6, dort haben wir uns an ihm gefreut. Wir, ein Gemeinschaftserlebnis, alle miteinander. Wir haben uns gefreut. Das ist immer sehr schön, wenn mehrere zusammen sind. Wir haben Grund, ihm Lieder zu singen. Die Gegenwart, die Geschichte, die Vergangenheit, alles zeigt doch, dass Weltgeschichte in Gottes Hand ist, so sagt der Psalmist. Und er achtet auf die Widerspenstigen in den Nationen. Er achtet darauf, dass sie sich nicht erheben, dass sie nicht ihre Grenzen überschreiten, die Gott ihnen gegeben hat. Preist ihr Völker unseren Gott, lasst hören, den Klang seines Lobes, der unsere Seelen zum Leben bringt. Und nun kippt dieses Lob. Und nun stellt er eine Frage oder stellt an uns die Frage, haben wir eigentlich nicht auch Schwieriges erlebt? Haben wir nicht erlebt, dass es eventuell mal kritisch wurde? Unsere Füße wankten? Nein, Gott hat bewahrt, dass unsere Füße nicht gewankt sind. Wir müssen, wenn wir unsere Kinder besuchen, ein Stück mit der Fähre fahren, übers Wasser. Es ist ja interessant, es ist ein großer Blechkasten, wackelt eigentlich überhaupt nicht. Wenn die Wellen von vorn kommen, dann macht das Schiff ganz sachte rauf und runter, merkst du fast nichts. Aber ganz eigenartig ist es, wenn die Wellen von der Seite kommen. Das Schiff fährt ganz ruhig und dann kriegt das von der Seite auf einmal einen ganz harten Schlag. Und du läufst auf dem Schiff und auf einmal springst du durch die Krüber. Und wenn das ein paar Mal passiert, dann kommst du richtig aus dem Takt. Das wirft dich um. Und wenn das mal so heftig ist, dass du wirklich ins Wanken kommst, dann brauchst du irgendwas, um dich festzuhalten. Wenn du einmal liegst, dann ist es gar nicht so einfach, wieder hochzukommen, weil ja immer wieder so ein Neuschlag kommt von der Seite. Aber er sagt ja, der Psalmist, du hast uns davor bewahrt, Gott. Das ist uns nicht passiert. Wir sind nicht umgefallen. Es hat uns nicht zu Boden geworfen. Und wir kamen nicht mehr hoch. Immer wieder hast du uns aufgeholfen. Paulus schreibt es an die Korinther. Bedrängt sind wir geworden. Bedrängt und verfolgt. Aber wir waren nicht ohne Ausweg. Es ging immer wieder weiter. Ich kann euch das mal vorlesen. Das ist im zweiten Korintherbrief steht dieser Vers. Dort schreibt er, Paulus, in allem sind wir bedrängt, aber nicht erdrückt, keinen Ausweg sehend, aber nicht ohne Ausweg, verfolgt, nicht verlassen, nicht vernichtet. Die Gemeinde Gottes hat das erlebt. Sie hat diese Bewahrung erlebt, diese Hilfe erlebt, immer wieder neu. Du hast nicht zugelassen, dass unsere Füße wanken. Immer noch dieses Uns, dieses Gemeinsame. Es ist herausfordernd, wenn ein Psalmist sagt, du musst mit mir Gott loben, ich habe so viel Schönes erlebt, du musst das einfach machen. Wisst ihr, wenn jemand von euch sagt zu mir, du musst mal in meinen Garten kommen, ich habe ganz tolle Rosen in meinem Garten. Die musst du mal loben. Die sind so schön. Die blühen so toll. Die Farbe ist so toll. Da muss ich doch sowas von überzeugt sein von meinen Rosen, dass ich das einfach so sage. Weil wenn ich den Eindruck habe, meine Rosen sind nicht so besonders, werde ich das doch niemals sagen. Werde ich doch niemals jemand einladen, in meinen Garten die Rosen anzugucken. Und wenn dieser Psalmist hier nicht überzeugt wäre von der Größe Gottes, von dem Helfen, Wirken Gottes, er würde nie einladen, diesen Gott mitzuloben, damit einzustimmen, damit einfach diese Lieder zu singen. Und dieser Psalmist hat schon auch einiges erlebt. Von dem Wanken hatten wir gerade gesprochen. Du hast uns geprüft, steht in Vers 10. Also du hast gefragt, ob wir was wissen, hast Mängel aufgedeckt, hast gezeigt, wo was nicht klappt, hast uns Chancen gegeben, auch der Verbesserung, dass er das Problem der Prüfung, wenn jemand zum TÜV muss und Mängel bescheinigt bekommt, dann erhält er auch die Möglichkeit, nach 14 Tagen wiederzukommen zur Nachprüfung, wenn er diese Mängel behoben hat. Ja, du hast uns ja geläutert, wie man Silber läutert. Also Silber, wenn das gewonnen wird, das wird ja geschmolzen und da ist viel Schlacke drin und Schmutz drin und das wird immer wieder abgefischt und weggenommen von der Oberfläche und das Silber wird immer wieder erhitzt und erhitzt, bis es alles Schmutzige, alles Schädliche, alles Minderwertige praktisch so herausgeschwemmt hat und der Schmied oder der Silberschmied, der das schmilzt, in diesem Silber sein Bild sehen kann, dass es spiegelt, es sich widerspiegelt in dem Silber. So ist das also zu verstehen. So arbeitet Gott auch mit uns. Das Fremdartige, das will er alles wegnehmen. Und das geht durch Erhitzen und das ist manchmal unangenehm. Das können wir uns sicher vorstellen. Du hast uns ins Netz gehen lassen. Als ich diesen Psalm gelesen habe, dachte ich, vor 3 Monaten hättest du noch gar keine gute Idee gehabt, was mit dem Netz gemeint sein könnte. Jetzt wissen wir, ins Netz gehen, andere übersetzt, in den Turm geworfen, ins Verlies gesperrt. Kontaktverbot, Reisebeschränkung, Ausgehverbot, ins Netz gegangen. Das erleben Menschen, erleben wir gerade jetzt. Du hast uns ins Netz gehen lassen. So schnell. Kann das passieren? Werden wir eingeengt? Du hast eine drückende Last auf unsere Hüften gelegt. Wisst ihr, wenn jemand eine schwere Last zu tragen hat, dann läuft er nicht so gerade, wie ich jetzt hier stehe. Dann laufen wir üblicherweise gebückt. Und wenn ich gebückt laufe, dann sehe ich auch nicht mehr so weit. Dann sehe ich die nächsten Schritte vor mir. Dann sehe ich, was gerade für Treppen vielleicht sind. Für Steine auf dem Weg sind. Du hast uns die Perspektive genommen. So ist das zu verstehen. Wir waren so gebeugt, wir haben nicht mehr das Ziel gesehen. Du hast uns, ja, auch das ist etwas, was wir gerade jetzt erlebt haben und erleben, was viele Menschen noch erleben. Perspektive, wie geht's weiter? Was kommt als nächstes? Wie überstehe ich das? Dinge, die auf einmal so ganz aktuell und ganz realistisch sind für uns. Und über den Kopf reiten, das ist eine ganz eigenartige Sache. Da will jemand über unseren Kopf bestimmen. Und auch das erleben wir, wenn wir die Medien öffnen und nachlesen. Da wollen welche unser Denken bestimmen. Einfluss nehmen auf unser Denken. Uns in eine bestimmte Richtung lenken. Merken wir, welche Probleme hier da sind, welche Versuchungen da sind, welche Nöte uns begegnen könnten, auch in unseren Tagen. Aber du hast uns herausgeführt zum Überfluss. Ins Feuer und ins Wasser sind wir gekommen. Also von beiden Seiten haben wir Not gehabt. Aber du hast uns herausgeführt zum Überfluss. Können wir das sagen? Ist es das möglich, dass wir das so bestätigen können von uns? Herausgeführt zur Weite. Bei uns steht im Überfluss. Manche sagen auch, übersetzen das auch, herausgeführt zur Weite. In die Freiheit hast du uns herausgeführt. Aus der Enge des Netzes. Aus der Perspektivlosigkeit. Aus dem Einengen unserer Gedankenwelt herausgeführt zur Weite. Alles ist erlaubt. Die große Weite, hat Paulus gesagt. Aber missbraucht sie nicht. Es ist nicht alles gut, was diese Weite beinhaltet. Es hat auch Gefahren darin. Wie ist das zu verstehen mit dieser Weite? An diesem Punkt, jetzt dachten wir, vielleicht noch ein Lied zu singen. Ich denke, das schaffen wir vielleicht noch. Dass wir erstmal ein Lied singen, und zwar die Nummer 328. Da wollen wir einstimmen in diese Aufforderung, die uns hier vorgegeben ist. Singt dem Herrn, lobt ihn, sing ihm dein Lied. Die Nummer 328. Wir machen jetzt einen Szenenwechsel. Gerade eben haben wir immer davon gesprochen, von dem Wir und von dem Uns, von dem gemeinsamen Erleben. Gemeinsam sind wir stark. Und jetzt kippt oder wendet der Psalmist sich auf einmal auf die ganz persönliche Ebene zurück. Im Vers 13 heißt es nun ganz anders: Ich will eingehen. Ich will etwas tun. Ich. Sowas, denken wir, ist doch eigentlich gar nicht so üblich, dieses Ich will. Wozu soll denn das sein? Doch, er will uns damit deutlich machen, dass in der Gruppe, in der Allgemeinheit, im Volk Israel oder in der Gemeinde es sehr schön ist, und die gemeinsamen Erlebnisse sehr wichtig sind und sehr gut sind. Darum sind wir ja auch hier. Darum habt ihr euch heute hier angemeldet. Einfach, weil es gut ist, sich auch zu begegnen und sich zu sehen. Aber das verhindert nicht, dass auch ich persönlich mich positionieren muss. Ich will eingehen. Ich will gehen. Ich mache mich auf. So schreibt der Psalmist hier. Ich bin aktiv. Und sehr eigenartig ist es, er hat gesagt, du hast uns befreit zur Weite, im Vers 12. Zur Weite, in die Größe hinein, in die Weite hinein. Und jetzt sagt er, ich will gehen in ein Haus. Vier Wände, Dach, ganz eng begrenzt. Ich will gehen in ein Haus. Wozu denn das? Ist das nicht ein Widerspruch zu dem Ersten, zur Weite? Warum käme ich jetzt auf die Enge zurück? Damals Zelt oder je nach dem, wem man dem Psalm zuordnet, auch der Tempel. Da geht er hin. Und da merken wir Menschen brauchen einen Fixpunkt. Wir brauchen einen Halt, wir brauchen eine Stelle, wo wir uns einfinden können, wo wir hingehören, wo wir zu Hause sind. Was macht er dort? Ich will erfüllen meine Gelübde, die ich ausgesprochen habe in meiner Not. Wir wissen es nicht, was es gewesen ist. Ich weiß auch nicht, was ihr vielleicht schon für Gelübde getan habt in schwierigen Zeiten, in Krisenzeiten, in schwierigen Momenten. Ich will eingehen. Ich will mich bewusst aufmachen und ich will dort opfern. Ich will in das Haus gehen mit Opfer, mit Brandopfer. Und da habe ich nachgeschaut. Es gibt ja viele Arten von Opfer. Ein Brandopfer. Was ist ein Brandopfer damals gewesen im Tempel? Da habe ich gelesen, der Schuldner hat ein Tier gebracht, damals üblicherweise ja, Lämmer, Schaf, Ziege. Und dieses Tier wurde geopfert, aber das ganze Tier wurde geopfert. Es gibt Opfer, da wurden nur teilweise geopfert, dann gab es ein Opferfest, ein Opfermahl, konnte man noch was essen davon. Bei einem Brandopfer wurde alles geopfert. Alles wurde verbrannt. Eine völlige Verbrennung. Und der Schuldner hat damals deutlich gemacht, ich gebe mich völlig hin. Ich will nichts zurückhaben. Ich will nichts behalten. Alles gehört jetzt dir, oh Gott. Hier wollte er ja nicht das kleinste Teil für sich nutzen. Und es war mir interessant zu lesen, vielleicht ist euch aufgefallen, da steht im Vers 15, ich will Brandopfer von Mastvieh opfern. Das heißt, wenn ich etwas mäste, dann bin ich vorbereitet auf irgendwas. Da habe ich ein bestimmtes Ziel. Da habe ich etwas vor. Darum mäste ich das doch. Das ist nicht so eine spontane Sache. Nur wir gehen mal in den Stall und schauen mal, was heute Mittag in die Pfanne passt. Sondern da ist das eine Tier, die Weihnachtsgans oder auch anderes. Und hier hat diese Person hat extra für dieses Opfer etwas vorbereitet. Etwas überlegt, also nicht einfach so mal sehen, was heute passiert. Er hat sich Gedanken gemacht. Machen wir uns Gedanken. Und ich hatte das euch schon gesagt, üblicherweise waren es ja Lämmer. Und was bringt er mit hier? Rinder. Bringt er riesengroße Kühe, Ochsen vielleicht, Bullen, Stiere, große Tiere. Er ist nicht kleinlich. Reichlich gibt er. Mehr als gefordert wurde, mehr als nötig war. Das bringt er hin. Großzügig, sehr großzügig geht er in dieses Haus, in diesen Tempel. Wo gehe ich hin, wo begegne ich Gott? Diese Frage müssen wir uns ja heute stellen. Begegnen wir Gott hier auf dem Goetheplatz, in der Jakobikirche, keine Ahnung, im Dom Berlin, Frauenkirche in Dresden. Wo begegne ich Gott? Wo gehe ich hin, wenn eine solche Aufforderung hier ist? Was sagt unser Herr Jesus Christus? Wo begegne ich Gott? Als Philippus ihn gefragt hat, zeige uns doch mal Gott, da sagt er, ich bin schon so lange bei euch. Wer mich sieht, hat Gott gesehen. Wir dürfen in Jesus Christus Gott begegnen. Nicht in einem Haus. Das kann helfen, das kann unterstützen. Aber wenn wir Gott begegnen wollen, müssen wir nicht an einen Ort gehen, an eine besondere Stelle gehen. Wir dürfen zu Jesus Christus kommen. Und wir dürfen ihm dort begegnen. Und dort dürfen wir überzeugt und überwältigt von seinem Tun und seiner Größe in meinem Leben, in dieses Lob einstimmen dann, was wir hier gelesen haben. Möchte ich meine Gelübde erfüllen, wie der Schreiber hier es gesagt hat? Möchte ich alles hingeben? Im Vers 16. Eine sehr interessante Sache. Da sagt er, kommt alle her zu mir, ich will euch etwas erzählen. Kommt her, ich will euch etwas erzählen. Wenn wir etwas erzählen aus unserem Leben, dann machen wir uns angreifbar. Das wisst ihr alle. Ich verweigere die Aussage. Nichts sagen. Sobald ich was sage, bin ich angreifbar. Vielleicht sage ich was Falsches und lade Schuld auf mich. Er macht es ganz anders, der Psalmist. Er erzählt, was er erlebt hat mit seinem Gott. Er erzählt es natürlich Leuten, die was davon verstehen. Kommt, hört zu, die ihr Gott fürchtet, dass ich erzähle, was er an meiner Seele getan hat. Die ihr Gott fürchtet. Erzählt es nicht irgendwo draußen auf dem Marktplatz, wo dann Leute gar nichts damit anzufangen wissen und über ihn vielleicht lachen und spotten. Was er an meiner Seele getan hat. Und das ist der große Unterschied zu dem ersten, was wir gelesen haben vom Volk Israel. Dort ist das Meer trocken geworden. Da ist der Jordan stehen geblieben an einer bestimmten Stelle und sie konnten durchgehen. Das sind so äußere Dinge. Das war nach, die Experten sagen, bei dem Jordan, ja, nach 12 Stunden war das vorbei, da war das Wasser wieder da. So lange hat es gedauert, bis sie durchgezogen waren durch den Jordan. Dinge, die geschehen und dann weg sind. Das meint der Psalmist nicht. Er sagt, kommt, hört zu, was er an meiner Seele getan hat. Die äußeren Umstände haben sich vielleicht gar nicht geändert. Ist vielleicht gar nichts passiert. Aber was ist an seiner Seele passiert? Das sind doch die inneren Veränderungen, die in meiner Seele passieren. Wenn Friede mit Gott meine Seele durchdringt, ob Stürme auch drohen von fern. Dieses Lied kennen wir, haben wir vielleicht gerne gesungen und singen es auch noch gerne. Und das verkündet er ganz laut. Zu ihm rief ich laut und vernehmlich, was er getan hat. Und es ist sehr interessant, als er rief, war gleich die Dankbarkeit bei ihm da. Zu ihm rief ich mit meinem Munde und Erhebung seines Namens war unter meiner Zunge. Er ist sich des Hörens, des Erhörens gewiss. Und es wird geschehen, sagt Jesaja, ehe sie rufen, werde ich antworten, so spricht Gott zu ihm. Während sie noch reden, werde ich hören. Das Meer, der Jordan, wie gesagt, kurzzeitige Veränderungen, aber die Seele, die Jesus Christus will mich verändern, nicht jetzt für eine halbe Stunde oder für 2 Tage. Er will meine Beziehungen heilen, dass ich gesund werden kann. Er will meine Beziehungen verändern, dass sie bleiben, mein Wesen, meine Art. Das möchte er gerne tun. Wir haben am letzten Sonntag von den Früchten des Geistes gehört, was sie also sich entwickeln soll, was entstehen soll. Und die Gegebenheiten sind sehr unterschiedlich. Von unserem Alter abhängig, unterschiedlich. Von der Zeitepoche auch, in der wir leben, unterschiedlich. Und auch regional wahrscheinlich unterschiedlich. Und so darf also der Psalm sicher das entkräften, kann sagen, wenn andere zu ihm sagen, hast du nur gemacht, des Vorteils willen, wie die Feinde, nur damit dir es gut geht, nur deswegen hast du doch gemacht, lass es mal anders sein. Wenn dir es schlecht geht, dann wirst du das alles über Bord werfen. Nein, sagt er, es ist überhaupt nicht wahr. Wenn ich nicht ehrlich gewesen wäre, hätte Gott mich nicht gehört. Das sagt nämlich ein Blinder, der von Jesus Christus geheilt wurde. Als man ihm vorwirft, wer hat dich denn geheilt und was ist denn das für ein Mensch gewesen, der dich da geheilt hat? Da sagt er, also da war ein Mensch, der hatte Vollmacht gehabt. Ich bin blind gewesen, jetzt kann ich sehen. Habt ihr schon jemals gehört, dass Gott auf Bitten eines Sünders reagiert? Einer, der ihn ablehnt? Das muss doch ein Mensch gewesen sein, dem hat er Jesus Christus gemeint. Das muss doch einer gewesen sein, der an dieser ganz engen Abhängigkeit und Wohlgefälligkeit vor Gott lebt und steht. Bittet, so werdet ihr erhalten, klopft an, so wird euch aufgetan werden. Diesen Vers kennen wir doch. Und genauso sagt unser Psalmist hier im 19. Vers. Und das ist interessant, wenn man da mal ganz genau liest, was da steht. Da heißt es nämlich, doch Gott hat gehört. Gott hat gehört, nicht Gott hat erhört. Habe ich gedacht, warum steht nicht dort, hat erhört. Gott hat gehört. Und das wissen wir, das ist immer. Gott hört uns immer. Er hört, wenn wir zu ihm rufen. Und dann ist es interessant, er kann die Situation ändern, wie damals an dem Meer, wie damals bei den blinden Menschen, wie damals am Jordan und wie ihr vielleicht jetzt in Gedanken Ereignisse aufzählt, die euch begegnet sind. Die Situation kann er ändern, aber er kann auch mich ändern. Er kann meinen Blick, meine Sicht auf eine bestimmte Situation ändern. Und das Menschen erleben, ich bin zwar nicht gesund geworden, aber ich kann auf einmal ganz anders damit umgehen. Ich komme ganz anders damit zurecht. Ich erlebe ganz andere Hilfen und Unterstützungen. Im Philipperbrief steht es ja, dass der Friede Gottes unsere Herzen und unsere Sinne bewahren wird und bewahren will. Und das, denke ich, ist damit gemeint, dass dieser Friede Gottes in uns Platz findet und Raum findet. Wenn wir daran denken, was wir gerade jetzt alles für Ärger haben mit dieser ganzen Corona-Geschichte und warum wir fragen, weshalb das passiert und weshalb vielleicht in unserem Umfeld auch Menschen in Not geraten, richtig in Not geraten. Ich will das dann nicht abstreiten, dass das passieren kann. Warum, weshalb, wieso? Vielleicht erfahren wir es, dass uns Gott einen ganz anderen Blick, einen ganz neuen Blick schenkt auf diese Ereignisse jetzt. Wozu das gut gewesen ist für uns alle, für die Menschen, die um uns herum sind. Es ist also dieser Psalm ein Mutmach-Psalm, wenn ihr mit diesem Begriff leben könnt. Ein Mutmach-Psalm. Einer, der uns ermutigt zum Reden über die Güte und die Freundlichkeiten Gottes. Allgemeines in den ersten Versen, was so ganz allgemein in dem Wir immer umschrieben war. Das darf persönlich werden. Wir haben Gott gelobt, wir haben ihn angebetet, dort am Jordan. Und dann kann es zu uns kommen, ich will jetzt gehen. Ich will jetzt Jesus aufsuchen. Ich will mich an ihn wenden. Der Psalmbeter hat Gottes Hilfe und Jesu Hilfe erfahren und eine Antwort bekommen. Er hat geachtet auf die Stimme meines Gebetes, er nicht verworfen hat mein Gebet. Zweimal in den letzten beiden Versen. Mein Gebet ist wichtig. Mein Gebet wird geachtet. Er hat gehört und er hat geachtet. Und an uns ist es jetzt die Frage, ob wir diesen Vers 20, gepriesen sei Gott, der nicht verworfen hat mein Gebet, noch seine Gnade von mir zurückzieht, ob wir das wirklich mitsagen können und mitbeten können und uns darüber freuen können. Amen. Jetzt wollen wir noch gemeinsam das Lied singen, Wer bittet, dem wird gegeben. Es ist das Lied Nummer 347. Wer bittet, dem wird gegeben. Wer sucht, der wird finden. Wer anklopft, dem wird aufgetan. 347.